Das NDR 2 Update um 5 mit Jessica Liedtke.
TikTok, Snapchat oder Instagram? Familienministerin Prien will eine Social-Media-Altersgrenze von 13 Jahren einführen. Und vor einem knappen halben Jahr wurde ein Zugbegleiter bei der Arbeit attackiert. Er starb. Seit heute läuft da der Prozess. Vielleicht kennt ihr das von zu Hause. Statt ein schönes Buch zu lesen, scrollt das Kind mal wieder stundenlang auf dem Handy rum. Dabei kann es dann auf Social Media, wie bei Snapchat oder TikTok, über Inhalte stolpern, die für Minderjährige sicher nicht geeignet sind. Gewalt, Pornos, Fake News. Deshalb hat die Bundesregierung vor einigen Monaten Fachleute um ihre Meinung gebeten. Wie kann man Kinder vor sowas besser schützen? Heute haben die Experten zusammen mit Familienministerin Prien ihre fast 60 Empfehlungen dafür vorgestellt. Dietrich Karlmeurer, NDR 2 Berlin. Aber eine Social-Media-Verbot, wie wir es aus Australien kennen, schlagen die Experten nicht vor. Warum?
Ja, weil es aus Sicht der Kommission zu kurz greift. Verbote lassen sich relativ leicht umgehen und sie lösen eben nicht das Grundproblem, dass Plattformen selbst oft so gebaut sind, dass sie eben Kinder an sich binden oder beeinflussen. Deshalb sagt die Kommission, man muss vor allem die Plattformen sicherer machen, nicht nur den Zugang verbieten.
Und wie genau soll das funktionieren?
Konkret heißt das zum Beispiel, eigene Kinder-Accounts mit strengeren Einstellungen, weniger Reize, also kein endloses Scrollen oder automatische Videos, bestimmte Funktionen gar nicht, etwa Livestreams oder Direktnachrichten mit Fremden und bessere Schutzmechanismen gegen problematische Inhalte. Also nicht nur weniger Zugang, sondern andere, sichere Angebote für Kinder.
Aber Prien hat sich für eine Altersgrenze entschieden, auch auf Basis der Empfehlung dieser Experten. Sie will, dass Kinder erst ab 13 Jahren TikTok, Snapchat und Co. nutzen dürfen. Wie soll das überprüft werden?
Ja, mit echten Alterskontrollen, nicht mehr einfach so per Klick, wo man dann anklicken kann, ja, ich bin 17 oder 18 oder wie auch immer. Im Gespräch ist eine Art digitaler Altersnachweis, ähnlich wie ein Online-Ausweis. Wichtig, möglichst datensparsam und idealerweise europaweit einheitlich. Und sie sagt auch schon, wenn Europa zu langsam ist, dann will sie auch eine nationale Lösung prüfen.
Und die Fachleute empfehlen, dass Eltern besser unterstützt werden, um ihren Kindern den Umgang mit Social Media beizubringen. Und zwar schon nach der Geburt soll schon da Unterstützung passieren. Gibt's da also bald Post vom Familienministerium oder wie stellen die sich das vor?
Nee, kein einzelner Brief und auch keine E-Mail, sondern ein Ausbau der Unterstützung. Die Idee ist, Medienerziehung soll von Anfang an selbstverständlich sein. Das heißt, mehr Beratung für Eltern, Angebote über Kitas und Schulen und möglicherweise auch eine rechtliche Verankerung. Also ein System, nicht eine Aktion.
Also insgesamt waren das über 50 Empfehlungen, die diese Kommission erarbeitet hat. Wann werden die umgesetzt? Werden alle umgesetzt? Wann bekommen wir ein Social Media Gesetz?
Naja, ein einzelnes Gesetz wird es so wahrscheinlich nicht geben. Stattdessen ein Paket eben mit Altersregeln, mit strengeren Regeln für die Plattformen, einzelnes Projekt für mehr Medienbildung. Prien setzt da zuerst auf Europa. Aber wenn das eben zu lange dauert, dann sagt sie, könnten nationale Regeln auch schneller kommen. Sie sprach von Gesetzentwürfen, die noch in diesem Jahr vorgelegt werden dürften.
Danke für diese Infos nach Berlin. An diesen schlimmen Fall erinnert ihr euch vermutlich. Weil er dabei erwischt wurde, wie er ohne Fahrschein mit dem Zug fährt, schlägt ein junger Mann so heftig auf den Kontrolleur ein, dass der wenig später im Krankenhaus stirbt. Das war vor einem knappen halben Jahr in Rheinland-Pfalz. Heute ist in dem Fall der Prozess losgegangen. Alexandra Dietz, NDR 2 Kaiserslautern, beobachtet den für uns. Alexandra, der Angeklagte ist ein 26-jähriger Grieche. Was hat der zu seiner Tat gesagt?
Also der hat heute sehr viel ausgesagt, 1,5 Stunden insgesamt, hat auch viele Fragen beantwortet. Als es zur Tat kam, hat er gesagt, er sei sich bewusst, dass Worte nicht rückgängig machen können, was passiert ist an diesem Tattag im Februar. Er sprach selbst auch von einer nicht zu entschuldigenden Tat und einem, Zitat, Moment blinder Wut. Und er sagte auch noch, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, dann würde ich das alles ändern. Es sei eine große Last für ihn, die ihn auch jede Nacht wach halte. Also er möchte sich insgesamt auch entschuldigen.
Und die Familie des getöteten Zugbegleiters, die war ja auch beim Prozessauftakt dabei. Hat die auf diese Entschuldigung reagiert?
Reagiert schon. Sie sagt aber ganz klar, diese Erklärung des Angeklagten, die wird sie so nicht akzeptieren, weil er eben nur von sich gesprochen hat und auch seinen Gefühlen geredet hat und in keinem Wort irgendwie auch nur mal ansatzweise die Angehörigen in seinen Ausführungen erwähnt hat. Also die sind wirklich insgesamt sehr wütend und auch enttäuscht von diesem heutigen Tag.
Mhm. Es gab auch Tumult im Gerichtssaal heute, als Videoaufnahmen von der Tat gezeigt wurden. Warum das?
Naja, in dem Video sieht man eben wirklich, wie unvermittelt der Angeklagte blitzschnell ins Gesicht des Zugbegleiters Serkan Çalar geschlagen hat. Und es dauert auch nur wenige Sekunden. Der Serkan Çalar hat dann noch versucht, sich zu wehren. Das sieht man in diesem Video, fiel dann aber zu Boden und lag da auch erstmal eine Zeit lang, bevor überhaupt jemand half. Es kam ja ein Bundeswehrsoldat zur Hilfe. Und das sorgt dann schon für sehr harte Gefühle. Wut, Fassungslosigkeit und auch tiefe Trauer ist natürlich absolut nachvollziehbar in so einem Fall.
Auf jeden Fall. 8 Prozesstage sind jetzt angesetzt. Mit was für einem Urteil muss der Angeklagte rechnen?
Falls er verurteilt wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge, dann sind 3 bis 15 Jahre Freiheitsstrafe normal. Falls das Gericht im Verlauf des Prozesses aber doch noch einen Tötungsvorsatz feststellt, dann wäre am 9. Juli auch eine Verurteilung wegen Mordes oder Totschlags noch denkbar.
So, jetzt hat dieser Fall auch eine enorme Debatte über die Sicherheit von Bahnpersonal ausgelöst. Hat sich seitdem da eigentlich was geändert?
Ja, kann man schon sagen. In Niedersachsen beispielsweise soll das Bahnpersonal ja ab sofort im besten Fall nur noch zu zweit unterwegs sein. Es ist aber, wenn man ehrlich ist, noch lange nicht so, wie sich auch die Familie des getöteten Zugbegleiters sich das wünschen würde. Die fordern nämlich vor allem insgesamt mehr Respekt vor Mitarbeitenden im öffentlichen Dienst. Natürlich wurden Diskussionen überall jetzt hier und da angestoßen. Noch mehr Sicherheitspersonal, mehr Bundespolizeipräsenz und auch ein verstärkter Einsatz von Bodycams. Diese Diskussionen, die halten aber bis heute noch an. Bahnangestellte berichten eben doch noch nach wie vor von Beleidigungen, Bedrohungen und auch Übergriffen im Alltag.
Danke, Alex, und wir werden diesen Prozess für euch natürlich weiter verfolgen. Großstörung, das ist gestern Abend weiß auf blau auf sämtlichen Anzeigentafeln an deutschen Bahnhöfen geflimmert. Überall im Land standen plötzlich die Züge still. Reisende waren mal wieder gestrandet bzw. saßen fest. Grund, ein Fehler im Funksystem. Das hat Philipp Nagel von der Deutschen Bahn heute so erklärt.
Wir hatten gestern am späteren Abend leider einen schwerwiegenden Vorfall mit unserem GSMR-Zugfunk, digitalen Zugfunksystem, der dazu geführt hat, dass wir für rund 90 Minuten den Bahnverkehr unterbrechen mussten.
GSMR ist das zentrale Kommunikationssystem im Bahnverkehr. Es verbindet Lokführer, Leitstellen und Stellwerke. Fällt es aus, darf aus Sicherheitsgründen kein Zug mehr fahren.
Der Hintergrund dazu ist, dass mutmaßlich, die Ursache wird jetzt noch ganz genau erforscht, bei einer Instandhaltungsarbeit an einer Zentralkomponente ein Fehler aufgetreten ist, der dazu geführt hat, dass diese zentrale Komponente nicht mehr korrekt funktioniert hat und wir auch in der Rückfallebene nicht mehr eine Verbindung zu den Zügen herstellen konnten.
Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sieht derzeit keinen Hinweis auf einen Cyberangriff. Präsidentin Claudia Plattner spricht aber von einem laufenden Untersuchungsprozess.
Natürlich muss man hier abwarten, bis die Untersuchung ordnungsgemäß abgeschlossen ist.
Das GSMR-System gilt als abgeschottet vom öffentlichen Mobilfunknetz und wird speziell für den Bahnverkehr genutzt. Diese Architektur soll Sicherheit gewährleisten, erklärt Frederik Ufer vom Telekommunikationsverband VATM.
Es gibt kein Einfalltor für externe Aggressoren, Angreifer. Und das ist eben auch der Grund, warum man an diesem System festgehalten hat. Warum das nicht über den öffentlichen Mobilfunk miterledigt wird, sondern warum die Bahn und das aus guten Gründen Wert darauf legt, in einem eigenen, autarken, abgeschotteten System unterwegs zu sein.
Für Fahrgäste stellt sich nun die Frage nach Entschädigungen und Kostenübernahmen. Grundsätzlich gelten die EU-Fahrgastrechte. Bei Ausfällen und Verspätungen können Reisende Ansprüche geltend machen, auch für Hotels oder Ersatzfahrten. Anders ist die Lage nur bei höherer Gewalt, wie zum Beispiel Cyberangriffen, bei der Leistungen eingeschränkt sein können.
Höhere Gewalt ist nicht in der Verantwortung der Bahn und dann wird auch das Recht abgelehnt, eine Erstattung zu bekommen. Das ist aber in allen Fällen, wie auch Gewittersturm etc., immer dasselbe.
Dass Bahn- und Sicherheitsbehörden derzeit keinen Cyberangriff sehen, ist für Fahrgäste zumindest eine wichtige Nachricht. Denn damit bleiben die Fahrgastrechte bestehen, inklusive möglicher Erstattungen und Kostenübernahmen.
Berichtet Eftimius Angeloudis, NDR2 Berlin.
Und das war das NDR2 Update um 5 mit Jessica Liedtke.
NDR2 Update, täglich um 12 und 17 Uhr.